Mein Gott, was habe ich diesen Sound vermisst, den Jingle des Stadionsprechers. Was habe ich es vermisst, jede Woche über Fußball zu philosophieren. Und was habe ich ihn vermisst? Hallo Jens.
Hi Nils. Ja, es war wirklich eine lange Sommerpause und wird Zeit, dass wir wieder loslegen, Mensch.
Ja, es wird wirklich höchste Zeit, denn hinter uns liegt nicht nur ein erholsamer Urlaub, sondern auch die EM. Und bevor wir ab der kommenden Woche den Blick wieder vorausrichten auf die Bundesliga, die Champions League und alles weitere, blicken wir heute natürlich nochmal zurück auf 4 intensive Wochen Europameisterschaft. Und wir möchten natürlich nicht nur über sportliche Themen sprechen, sondern auch über kommunikative. Denn wer es in der Sommerpause vergessen haben sollte, ihr hört hier den ersten und einzigen Podcast über Kommunikation im Fußball. Also nochmal hochoffiziell herzlich willkommen zum Stadionsprecher.
Und wir freuen uns natürlich sehr, dass auch ihr, unsere Hörerinnen und Hörer, wieder dabei seid. Und wir haben uns natürlich auch sehr gefreut über die vielen Nachrichten, die uns während unserer Abstinenz erreicht haben, die nämlich gesagt haben, wann kommt denn jetzt endlich die nächste Folge Stadionsprecher? Reicht doch jetzt mit Sommerpause.
Ja, ist schön.
Also von daher, wir sind wieder da, wir legen wieder los und starten auch direkt, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Vielleicht am besten hinten, oder? Beim gestrigen Finale?
Lass das doch mal machen.
Ja, Jens, komm, dann leg doch mal los. Du hast das Spiel wahrscheinlich gesehen.
Ich habe das Spiel gesehen, ja. Und ich habe das Spiel eigentlich inmitten von Menschen gesehen, die für Spanien waren. Mhm. Und ich war der Einzige, der eher ein bisschen für England gehalten hat. Also ich habe gestern in der größeren Runde, wir waren so 10 Personen, und die meisten waren dann doch für Spanien, weil sie eben gesagt haben, die haben den besten Fußball vorher gespielt. Mhm. Und England hätte es ja überhaupt nicht verdient, Europameister zu werden. Und im Endeffekt ist es ja auch so gekommen. Spanien hat ein besseres Spiel gemacht und hat auch verdient gewonnen.
Und Spanien hat am Ende jedes Spiel dieses Turniers gewonnen. Mhm. Und man muss ja wirklich sagen, die Engländer, die haben sich schon so ein bisschen in das Finale gekrüppelt. Aber man weiß ja immer, wie das läuft. Du kannst natürlich auch mit ein bisschen Glück in so ein Finale kommen. Und dann läuft es irgendwie günstig für dich und für den anderen eben nicht ganz so. Und dann gewinnst du so ein Turnier sogar. So hält der Fluch der Engländer an. Aber warum warst du denn eigentlich für England?
Ja, ich weiß ja selbst, ich gucke viel und gerne auch englischen Fußball, habe ja da auch mein Herz an eine der Mannschaften auf der Insel verloren und von daher, da fiebert man natürlich auch mit diesen Spielern ein bisschen mit, die man auch im Verein eben folgt. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich würde es der neuen Generation an Spielern auch einfach mal wünschen, dass sie diesen Fluch dieser 58 Jahre, der jetzt ja zumindest noch mal 2 Jahre anhält, dass sie nach 58 Jahren eben mal wieder einen Titel holen können und so diese Last von den Schultern bekommen und endlich mal sagen können, ach, wir können einfach frei auf Fußball spielen. Das würde ich diesen Spielern auch gönnen, weil die können ja nichts dafür, dass die vergangenen mehr als 50 Jahre halt die Spieler reihenweise versagt haben, im Elfmeterschießen ausgeschieden sind, vielleicht auch hier und da mal Pech hatten oder sowas. Die wollen eigentlich nur Fußball spielen und von daher, ich würde es denen auch gönnen, dass sie diese Last nicht mehr haben.
Echt auch für Harry Kane so ein bisschen leid, muss ich sagen. Also nicht nur die Engländer haben 58 Jahre keinen Titel geholt, gefühlt hat auch Harry Kane 58 Jahre keine Titel geholt.
Ja, da wechselt er zu den Bayern, um Titel zu holen, das funktioniert nicht. Und dann jetzt diese Titelchance im Sommer, ja, das ist schon ein bisschen bitter, muss ich sagen.
Ja. Aber die Spanier, ich würde auch sagen, sind ein verdienter Europameister,
absolut.
Haben gut gespielt. Gab es denn sonst für dich noch positive oder negative Überraschungen bei der WM, sag ich schon, bei der EM?
Also wenn wir jetzt mal von den Mannschaften weggehen, die jetzt im Finale waren, also nochmal Einsatz zu Spanien, ne? Wer Kroatien, Italien, Frankreich, Deutschland und am Ende auch England schlägt, der ist verdienter Europameister. Ja. Also da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Mich hat überrascht, welch große Bedeutung die Mannschaft hat, das Team, das System, die taktische Ausrichtung der Spiele und der Spieler und dass ein bisschen weniger die großen Weltstars so zur Geltung gekommen sind. Also ich denke jetzt zum Beispiel an eine Mannschaft wie Österreich, die ja in der Vorrunde hervorragenden Fußball gespielt hat, gegen die Türkei ein bisschen unglücklich ausgeschieden ist. Ja. Die Türkei, die mit viel Wille sich quasi bis ins Viertelfinale gespielt hat. Also so diese in Anführungszeichen etwas kleineren Nationen mit den etwas beschränkteren Mitteln, wenn man so auf das, blödes Wort, aber auf das Spielermaterial schaut, dass die da so gut mitgehalten haben. Auch die Schweiz ist da zu nennen. Ja. Das fand ich schon stark und bemerkenswert.
Ja, von den Mbappés und Ronaldos hat man gefühlt nicht so viel gesehen. Ne?
Ja.
kann ja tatsächlich dann auch ein Format für die Zukunft sein, ja, was ich sehr begrüßen würde, dass eben es nicht so viel um die Einzelkönner geht. Ich meine, klar, die Spanier vorne, die zwei Jungen, die haben natürlich da auch richtig für Wirbel gesorgt. Aber insgesamt, hast du völlig recht, ist natürlich auch die spanische Mannschaft nicht mehr ganz so prominent besetzt, wie sie das mal vor gut 10 Jahren war, als sie da ja alles abgeräumt haben.
Genau, da bestand die Mannschaft ja quasi, also wenn wir mal die 2012er EM-Mannschaft nehmen, die halt Italien 4-0 geschlagen hat im Finale, da waren ja quasi gefühlt nur Spieler von Real Madrid und FC Barcelona dabei. Mhm. Das ist jetzt in Spanien auch anders und das hat mich schon überrascht. Wie war es denn sonst so? Was ist dir sonst noch aufgefallen? Was sagst du denn zu diesem, dass jetzt 24 Mannschaften dabei waren, dass auch die Dritten weitergekommen sind oder viele der Dritten?
Naja, insgesamt, ist mir jetzt zumindest nicht krass negativ aufgefallen, aber generell bin ich natürlich kein Freund davon, diese Turniere weiter und weiter aufzublähen. Ich habe gestern irgendwo noch gehört, dass bei der WM in 2 Jahren dann nochmal doppelt so viele Spiele mehr
104
oder weniger.
Spiele, habe ich gestern auch gehört.
Wahnsinn,
ne? Und dann alle so in der Gruppe, oh, wer soll das denn gucken? Und ich saß nebendran, ja, wahrscheinlich ich. Ich werde wahrscheinlich auch nicht alle 104 Spiele sehen, wenn dann Paraguay gegen Serbien spielt, setze ich vielleicht auch mal eins aus, aber naja.
Ja, aber also generell, ich bin kein Freund davon, dass das immer länger und immer intensiver wird und vor allem kann die Qualität der Spieler eigentlich nur darunter leiden, weil die Spieler natürlich noch mehr spielen müssen.
Und so ein bisschen ist es mir bei dieser EM schon gegangen. Wenn du so an die ersten Vorrundenspiele denkst, so die allererste Runde, da waren Top-Spiele dabei. Mhm. Und dann hat man so das Gefühl gehabt, ab der zweiten Runde, der zweiten Vorrundenspiele, ging das dann schon los, dass so dieses Taktieren angefangen hat. Ja. Ach, ein Unentschieden, wir kommen ja auch mit 3 Unentschieden durch. Warum müssen wir denn hier nochmal ins Risiko gehen? Und das war halt früher schon anders, als ganz klar war, 2 Mannschaften kommen weiter, 2 Mannschaften fliegen raus in jeder Gruppe. Ich finde schon, es war mehr so taktisches Geplänkel in den Gruppenspielen, als man das haben müsste.
Ja, kann man nicht widersprechen, das stimmt. Aber gut, dann lass uns noch mal über die Deutschen sprechen.
Ja.
Wie fällt denn da dein Fazit aus zur deutschen Leistung insgesamt? Bist du zufrieden, kann man sagen, ja, gute EM aus deutscher Sicht?
Also wenn man ein Jahr zurückdenkt und als wir uns das erste Mal auch zu diesem Thema noch für den anderen Podcast On Communication über Fußball und über die deutsche Nationalmannschaft unterhalten haben, da war ja Nagelsmann gerade, er war noch kein Trainer, ne? Er war, wir haben den Podcast aufgenommen und er wurde Trainer an dem Tag. Da haben wir zum ersten Mal so über die Nationalmannschaft gesprochen und da haben wir beide gesagt, lass mal von Spiel zu Spiel denken, lass erst mal gucken, dass wir hier einigermaßen gut ins Turnier reinkommen und wer weiß, wo uns das dann hinführt. Ich habe schon aus meiner Sicht eine gute EM gesehen, der Deutschen.
Zumal, also mal abgesehen von diesem vermeintlichen Handelfmeter, von dem ich immer noch überzeugt bin, wir hätten ihn kriegen sollen gegen die Spanier. Wir sind ja, und das ist auch nicht erst seit dem gestrigen Abend klar, gegen die beste Mannschaft des Turniers ausgeschieden. Ja. Und das ist natürlich jetzt müßig, aber ich glaube, gegen nahezu jeden anderen Gegner wären wir auch durchgekommen und wären weitergekommen. Also die Deutschen waren für mich, auch wenn ich das nicht gänzlich objektiv beurteilen kann, nach Spanien die beste Mannschaft. Mhm. Und sie hätten es einfach verdient gehabt, da noch weiterzukommen und da so bitter auszuscheiden. Ach, das tut schon ein bisschen weh.
Auf jeden Fall. Was sagst du zu Nagelsmann selbst? Vielleicht auch zu seiner Rolle und zu den Rollen, die er auch so seinen Spielern gegeben hat, auch im Vorfeld zur EM?
Ist das aufgegangen für dich? Würde ich schon sagen. Also ich finde, der Kader an sich war gut zusammengestellt und auch genau diese klare Rollenverteilung hat, glaube ich, geholfen. Mhm. Die Deutschen haben eine gute Performance abgeliefert. Und ich meine, dass es dann halt einfach auch mal unglücklich läuft, da kannst du jetzt keine Rückschlüsse ziehen, ob Nagelsmann da irgendwas falsch gemacht hat. Ja. Also das sind Nuancen, die dann über so ein Spiel entscheiden. Und deswegen würde ich sagen, Nagelsmann hat einen guten Job gemacht und wir können einigermaßen positiv in die Zukunft schauen.
Ja, ich glaube, an einer Stelle hat er mal kurz gewackelt. Also jetzt nicht, dass sie ihn rausschmeißen, gewackelt, aber bei der Partie auch tatsächlich gegen Spanien, dass er da mit Can und mit Leroy Sané gestartet ist und das dann zur Halbzeit korrigiert hat. Mhm. Ich glaube, da hat er sich vielleicht doch was anderes vorgestellt, als es dann rausgekommen ist. Okay, aber
Das ist halt auch immer in der Theorie,
das kann halt mal
war
passieren.
Auch das nachvollziehbar. Genau, er hat es ja ein bisschen erklärt. Genau. Und dass jetzt das nicht das Turnier von Leroy Sané war, er wurde ja jetzt auch direkt im Anschluss her operiert. Der hat sich ja ewig mit seinem Schambein darum geschlagen. Mhm. Das kannst du als Nagelsmann nicht beeinflussen und ich denke auch von Can hat er da eine andere Leistung erwartet, aber das kannst du dir in der Theorie als Trainer ausdenken, aber da sind wir wieder bei It's a Player's Game und am Ende müssen es die Spieler eben auch richten.
Genau.
Also auch das, finde ich, kann man ihm nur bedingt zum Vorwurf machen. Mhm. Aber was ich ganz interessant fand, wer ja nicht so begeistert war von unserer Performance, war Berti Vogts.
Oh, Berti Vogts.
Für die Jüngeren, das ist der Trainer, der die letzte EM mit den Deutschen geholt hat, nämlich 1996. Und der schrieb jetzt in einer Kolumne für die Rheinische Post, die deutsche Nationalmannschaft hat diese Tugenden leider verloren. Wir sind im Viertelfinale ausgeschieden, erneut sehr früh für ein deutsches Team. Wenn ich die Einschätzungen der Experten und Medien verfolge, fehlt es mir doch an der nötigen Kritik. Ich warne da nochmal. Wir dürfen nicht so blauäugig mit der Situation umgehen. Wir haben zu wenig Weltklasse im deutschen Fußball. Wir können mit den internationalen Top-Teams nicht mithalten. Nicht mit der Nationalmannschaft und auch nicht im Vereinsfußball. Hm. Harter Tobak, stimmst du Berti dazu?
Nö. Nee, ich finde es Quatsch. Gut, was den Vereinsfußball angeht, das ist eine andere Geschichte. Aber wenn wir jetzt mal auf die Nationalmannschaften schauen, hat doch diese EM gerade gezeigt, dass es eben nicht auf die Weltklasse-Spieler ankam. Mhm. Natürlich immer mal wieder, natürlich hat ein Bellingham einen krassen Moment gehabt, als er dann in der letzten Minute da einen Fallrückzieher reingesäbelt hat. Klar, aber trotzdem hat man doch eigentlich viel mannschaftliche Geschlossenheit gesehen, gute taktische Überlegungen auch der Trainer, die dann auch gut von den Mannschaften umgesetzt wurden. Also von daher, ich sehe das nicht so und auch der Fußball, den die DFB-Elf gespielt hat, war ja auch geprägt von diesem System, von dem ganz klaren System, dem die Spieler auch gefolgt sind. Ja. Und ich glaube, damit kannst du halt heute auch viel auffangen. Mhm. Also wenn du, denk doch mal an Leverkusen und an die vergangene Saison. Xabi Alonso mit seinem klaren System, was er für die Mannschaft auch gebaut hat, vom Kader her oder vom Kaderwert sind sie, glaube ich, nur halb so viel wert als der FC Bayern. Ja. Und trotzdem haben sie am Ende die Meisterschaft deutlich geholt. Also das ist doch ein ganz deutliches Indiz dafür, dass es eben nicht immer nur auf die Weltklasse-Spieler ankommt.
Selbst im Vereinsfußball. Also wenn man sich mal anguckt, die Leverkusener standen im europäischen Finale. Mhm. Die Bayern, sage ich nach wie vor, wurden auch ein bisschen betrogen gegen Real Madrid, als am Ende da die Situation zu früh abgepfiffen wird. Sonst wäre da auch mehr möglich gewesen. Die Dortmunder haben sich gut verkauft.
Waren im Finale.
Genau. Also diese Aussage ist ein bisschen strange von Berti. Ja. Und ich habe wirklich so das Gefühl gehabt, der alte Mann erhebt sich nochmal aus der Gruft und will nochmal irgendwie einen raushauen und vielleicht auch so ein bisschen, ja, wir haben es damals geschafft, aber das ist ja auch interessant.
Überleg doch mal.
Genau, also mit welchem Team hat er das damals geschafft? Ja, also wie viele Weltklasse-Spieler hatten wir 1996? Wer war so dabei jetzt? Komm, du hast noch ein paar Namen bestimmt noch parat.
Also warte mal, im Tor war Andi Köpke. Mhm. Es müsste so diese Thomas Helmer, Thomas Strunz, ich glaube Dieter Eils im Mittelfeld,
genau.
Matthias Sammer, Weltklasse-Spieler.
Ja.
Und also von daher, die Mannschaft, die damals auf dem Feld war, ich glaube so Icke Hessler müsste das doch auch noch gewesen
sein. Olli Bierhoff,
Scholl. Der das Tor, ja. Also die war jetzt auch nicht gespickt von Weltklasse-Spielern, sondern sie kamen auch über die Mannschaft. Sie hatten mit Dieter Eils eben so einen Kämpfer auch im Mittelfeld und so weiter. Von daher, nee Berti, das ist glaube ich zu einfach nur zu sagen, wir haben nicht mehr die Weltklasse-Spieler und deswegen können wir keine Titel mehr holen.
Ja.
Also schau dir Spanien an.
Es ist erstaunlich, dass immer wieder so Leute, die es doch eigentlich besser wissen müssten, dann mit solchen Aussagen um die Ecke kommen.
Für die Schlagzeile, Nils, für die Schlagzeile.
Ja, wahrscheinlich. Aber gut, kommen wir nun nach dem Blick auf das Sportliche noch auf ein paar kommunikative Themen zu sprechen. Was ist dir denn da so aufgefallen, Jens?
Da würde ich auch nochmal bei den Engländern bleiben, weil du weißt ja, habe ich ja eben auch schon gesagt, englischen Fußball verfolge ich auch. Ich habe auch den ein oder anderen Podcast gehört, auch während der EM. Und was mir schon auch aufgefallen ist, wie so die Kommunikation rund um das Team war und auch die Kommunikation im Team selbst. Also wenn man mal überlegt, wie kommunizierst du als Unternehmen und damit auch irgendwie als Fußballmannschaft, als Team? Wie machst du das? Im Endeffekt suchst du dir deine Ziele raus, was will ich erreichen mit meiner Kommunikation? Was sind meine Kernbotschaften, die ich aussenden will und wie bringe ich die dann rüber? Das sind die grundsätzlichen Überlegungen, die du dir ebenso machst. Und was hat man bei den Engländern gefühlt, die ersten Wochen im Turnier gehört? Es war einfach nur Verunsicherung. Also wenn das Ziel der Engländer war, dafür zu sorgen, dass sie als verunsicherter Haufen wahrgenommen wurden. Dann hat die Kommunikation verdammt gut hingehauen, weil das war wirklich schon, das war schon merkwürdig. Ne? Nach dem 1:1 im zweiten Gruppenspiel gegen England sagte Gareth Southgate, er war schon fast verzweifelt, die Herausforderung ist, etwas zu schaffen, was wir noch nie geschafft haben. Eben einen EM-Titel zu holen, haben sie davon noch nicht geschafft. Die Herausforderung könnte nicht größer sein. Ich muss intelligente Entscheidungen treffen. Und er nannte den Auftritt dann gegen Dänemark ängstlich. Wie kommt das für dich rüber, wenn ein Trainer nach einem 1:1 zweites Gruppenspiel sowas sagt?
Auf jeden Fall nicht kämpferisch und ich spüre da nicht die breite Brust, die du vielleicht einfach haben solltest in so einem Turnier. Ne? Und dich im Zweifel dann lieber nicht über die Maßen, aber ein bisschen stärker reden, als du bist und dir nicht noch einreden, dass du schwach bist.
Ja, und dann hat er ja Trent Alexander-Arnold auch noch angezählt, weil er gesagt hat, dass er, warte mal, ich habe es hier notiert, wir wissen, dass es ein Experiment ist, ihn aufzustellen. Mhm. Und das hat er dann eben korrigiert. Also auch da, er hat einen Spieler, der eigentlich ein Rechtsverteidiger ist, auf die Mittelfeldposition gestellt, als zweiter Sechser, und bezeichnet das dann als Experiment. Okay, du kannst Experimente machen, aber müsstest du nicht eigentlich mit Start des Turniers diese Experimente beendet haben und sagen, okay, ich weiß fürs Turnier, was meine erste Elf ist. Also von daher, sie haben verunsichert gewirkt und das hat man auch über die gesamte Spielzeit eigentlich gesehen. Sie waren so ein Moments-Team. Also sie haben immer wieder Momente gehabt, aber ich glaube, sie haben nicht einmal 90 Minuten guten Fußball gespielt. Und da kommen wir wieder so dazu, so mannschaftliche Geschlossenheit, wie eng stehen die Reihen, also die Abwehrreihe, die Mittelfeldreihe, die Sturmreihe zusammen. Wie einfach ist es auch in diesen Reihen dann zu kommunizieren und so weiter. Sie hatten immer wieder riesen luftleeren Raum zwischen den verschiedenen Reihen. Sie haben nicht diese Taktik und dieses System gehabt, um da eben auch wirklich den Titel auch am Ende zu holen. Und das finde ich das muss dann schon auch vom Trainer kommen. Ja. Und das ist dann aber auch eine Kommunikation gegenüber dem Team zu sagen, wir haben unsere beste Elf, wir haben unser System und so spielen wir und so versuchen wir den Titel zu holen.
Und auch ein Trent Alexander-Arnold, den musst du doch dann eher stark reden, als mit dieser Überschrift Experiment eigentlich schon zu sagen, wahrscheinlich klappt es vielleicht auch nicht, klappt es, vielleicht haben wir Glück, aber ich bin bei dir, das hat halt Nagelsmann deutlich besser gelöst, indem er ganz klar gesagt hat, so wollen wir spielen, die Spieler haben die Position inne. So, und dann sind auch alle im Bilde, um was es irgendwie geht.
Genau, und erinnere dich mal an Nagelsmann im vergangenen Herbst, als er plötzlich angefangen hat, Kai Havertz auf die Linksverteidigerposition zu stellen. Er hatte ja gesagt, wir müssen versuchen, so viele unserer besten Spieler aufs Feld zu bekommen, hat er damals gesagt. Das hat er dann im Frühjahr korrigiert und hat quasi versucht, die beste Mannschaft aufs Feld zu bringen. Und was hat Southgate gemacht? Er hat quasi den Nagelsmann-Fehler aus dem vergangenen Herbst gemacht. Er hatte zu viele Spieler drauf, die aber nicht auf ihren Positionen gespielt haben. Das ist ein Fehler, den man ihm auf jeden Fall ankreiden wird auf der Insel und auch muss.
Ja. Tja, ich meine, bis ins Finale hat es gereicht, aber für den ganz großen Wurf dann eben leider doch nicht.
Und dann schau dir die Spanier an. Du hast es ja eben auch schon mal angedeutet, oder wir haben es ja eben schon mal besprochen. Die haben das ganz anders gemacht. Die hatten ihr klares System und sie haben eben auch nicht mehr die Spieler, die jetzt bei den absoluten, absoluten Top-Mannschaften spielen. Wenn du jetzt mal Rodri aus der Mitte rausnimmst oder sowas, dann spielt in der Innenverteidigung ein Le Normand, der bei Real Sociedad spielt und du hast mit Laporte einen, der in Saudi-Arabien kickt. Gut auf der Rechtsverteidigerposition, Carvajal. Der ist gut drauf. Kukurea links, der von dir vorhin schon mit dem Handspiel angesprochene, der hat bei Chelsea eine verdammt schlechte Saison gespielt und war einer der besten Linksverteidiger dieser EM. Also wenn das System, die Taktik, auch die Kommunikation über die Rollen klar ist, dann haben die Spieler wirklich auch eine gute Leistung abgeliefert.
Und ich bin mal gespannt, ob sich das auch auf den Vereinsfußball so ein bisschen mehr übertragen wird, ne? Diese klare Rollenverteilung. Weil es ist natürlich im Zweifel schwieriger, viele Spieler bei Laune zu halten über eine gesamte Saison. Das ist vielleicht mit 4 Wochen ein bisschen einfacher, wenn du dann sagst, das ist eigentlich meine erste Elf oder das sind meine ersten 13, 14 Spieler und alle anderen wissen eigentlich, es muss schon ein bisschen was passieren, dass ich hier eine tragende Rolle spiele. Weil grundsätzlich macht das natürlich Sinn, dass alle wissen, woran sie sind. Das heißt, die Spieler, die spielen, können sich darauf einstellen. Die Spieler, die nicht spielen, wissen um ihre Situation, sind vielleicht oder im besten Falle weniger gefrustet dann auch und sind eben trotzdem dann teamdienlich. Aber ob das so im Vereinsfußball funktioniert, mal sehen.
Ja, aber ich glaube, ein bisschen in die Richtung geht es ja schon. Und ich glaube auch, dass das auch der Ansatz sein muss, weil da sind wir wieder bei diesem Thema Geld. Das haben wir auch schon öfter hier im Podcast besprochen. So, das große Geld ist halt auch in zum Beispiel in England zu Hause. Und ein FC Bayern wird auch auf lange Sicht schwer mit Man City mithalten können, wenn es um die Kohle geht. Also ja. Und wenn dann am ehesten noch der FC Bayern, auch ja. Leverkusen oder Dortmund, die werden immer da die zweite Geige spielen. Also müssen die sich andere Dinge überlegen. Und ich glaube, da wird es wieder viel mehr um Team, Taktik, System, Kommunikation gehen. Das muss der Schlüssel sein.
Und das wird uns in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch intensiv natürlich beschäftigen, wenn wir über Transfers sprechen, denn da ist ja jetzt schon einiges passiert. Und dazu nur ein Satz, weil du es gerade ansprichst mit dem Geld. Die Bayern, vor allem Max Eberl und Christoph Freund, scheinen ja aktuell sehr daran interessiert zu sein, die Gehälter da zu senken. Und das hat natürlich auch Konsequenzen auf die Spieler, die du dann eben holst oder nicht holst, mit denen du verlängerst oder eben nicht. Und auf diese Art und Weise wollen sie, glaube ich, ein paar Euro sparen, die sie dann eben an anderer Stelle wieder investieren können, um konkurrenzfähiger zu sein.
Ja.
Ja, mal schauen. Auch mit Blick auf die deutsche Mannschaft gab es das ein oder andere spannende kommunikative Thema und über ein paar Dinge davon würde ich gerne sprechen wollen. Für ein bisschen Wirbel hat zum Beispiel Antonio Rüdiger gesorgt, als er unmittelbar nach dem Spiel gegen Dänemark ein Interview am Spielfeldrand gegeben hat und dabei wörtlich sagte: "Wir waren von Anfang an dominant. Was wir kritisieren können, ist, dass wir sie nicht schon vorher getötet haben. Wir haben zu viele Chancen liegen lassen."
Ja.
Wie bewertest du die Aussage, Jens? Also es gab ja viel Kritik an Rüdiger für die Wortwahl. Ist das für dich auch so ein No-Go oder gestehst du ihm das im Eifer des Gefechts zu?
Ich glaube, man muss auch verstehen, wo Antonio Rüdiger früher schon Fußball gespielt hat. Er hat nämlich einfach lange Jahre in England Fußball gespielt und da gibt es einfach diesen Ausdruck, we killed the game, or we didn't kill the game. Also wir haben quasi das Spiel nicht zu Ende gebracht. Und das ist, glaube ich, so diese Aussage, die er da im Kopf hatte. So,
aber ist es ein Unterschied zu sagen, we killed the game oder we killed the opponent?
Ja, oder ja, so? genau. Aber ich glaube, dass er das im Kopf hatte. Ich glaube, dass er nicht davon sprechen wollte, dass sie jetzt die Dänen da töten müssten oder sowas. Ich glaube, das ist bei ihm, er hat jahrelang in England gespielt. Da ist ihm, glaube ich, eine Übersetzung von dem, was er jahrelang gehört hat, ein bisschen schief gegangen.
Ja.
Er ist natürlich ein aggressiver Verteidiger und das muss er auch sein. Und wir dürfen uns natürlich auch nicht vorstellen, als wäre jetzt hier so auf der Fußballbühne, dass jetzt hier nur Friede, Freude, Eierkuchen. Also da wird um jeden Zentimeter gekämpft und da fallen auch mal Worte zwischen den Spielern, die wollen wir hier auch gar nicht wiedergeben. Ich glaube trotzdem, in der einen Sekunde ist ihm da so eine Übersetzung ein bisschen verrutscht. Ich glaube jetzt, das darf man auch so nach so einem Spiel nicht zu hoch hängen.
Ja. Also. Ja, und ich glaube auch, es gibt einen großen Unterschied zwischen der internen Kommunikation in einer Mannschaft, wenn ein Trainer da die Spieler heiß macht vor einem Spiel. Ich möchte nicht wissen, was da teilweise gesagt wird. Genau. Eigentlich möchte ich schon wissen. Aber es ist ja auch völlig legitim und trotzdem gibt es natürlich eine öffentliche Kommunikation, bei der man ein bisschen vorsichtig sein sollte. Ja. Und gerade dieser Tage, wo es hier und da ja leider mehr Krieg gibt, als uns allen lieb ist, sollte man mit so martialischen Ausdrücken schon ein bisschen vorsichtig sein. Und es gibt alleine in der deutschen Sprache einfach auch wahnsinnig viele Redewendungen, die irgendwas mit Gewalt und mit Krieg zu tun haben. Ich habe vorhin gesagt, im Eifer des Gefechts, das ist natürlich genau so ein Beispiel dafür. Du stehst mit jemandem auf Kriegsfuß, du kämpfst an allen Fronten, also da gibt es viele Sachen und ich glaube, da muss man schon ein bisschen gucken und ich meine mich zu erinnern, dass Wolf Schneider, Sprachpapst, leider verstorben, der hat sogar gesagt, man sollte schauen, dass man das Verb bekommen verwendet oder erhalten statt kriegen, denn in dem Kriegen steckt
der Krieg
eben auch drin. Man muss sich eben immer wieder bewusst machen, dass man mit bestimmten Dingen auch Menschen auf die Füße treten kann. Ich habe ein schönes Beispiel. Ich habe mal ein Date gehabt mit einer Dame, die hatte jüdische Wurzeln. Und wir waren so am Plaudern und sie fragte mich irgendwas Berufsbezogenes und ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall kam es dann raus, dass ich am Ende irgendwie gesagt habe, ja, und dann muss ich halt weiter Gas geben.
Mm. Ah.
Genau. Und dann schaute sie mich an und ich wusste gar nicht, woher ihre Irritation kam. Und dann hat sie mir halt gesagt, dass das für sie mit jüdischen Wurzeln schon eine sehr problematische Aussage ist, wenn ich sage, wir müssen da Gas geben. Da habe ich vorher tatsächlich niemals einen Gedanken dran verschwendet, dass das irgendjemanden stören könnte.
Du hast natürlich eher an das Fahrzeug gedacht und dass man da aufs Gas Pedal
in der
tritt,
Tat, in der so Tat. Oder ich habe gar nicht drüber nachgedacht, weil das einfach so eine Floskel ist, die hat man so drin und spricht eben darüber. Ja. Aber das heißt einfach nur gerade in der öffentlichen Kommunikation und dieser Tage noch umso mehr, wo sich gefühlt jeder von irgendwas irgendwie auf die Füße getreten fühlt, muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein mit so martialischen Ausdrücken. Aber ich finde auch, geschenkt Rüdiger direkt nach dem Spiel, aufgeladen und du sagst es ja mit dem Background, ja, kann man im Zweifel auch drüber hinwegsehen.
Ja. Würde ich auch sagen. Ja. Was gab's noch? Was dir noch aufgefallen?
Ja, was ich auch noch spannend fand, war Julian Nagelsmann, seine ganze Kommunikation. Also alleine nach dem Ausscheiden. Er hat ja ein Interview direkt nach dem Spiel gegeben und hat nach dem Spiel noch die PK gehabt, die obligatorische. Und am nächsten Tag gab's dann noch eine PK, dann unter anderem mit Völler auch. Und sowohl bei dem Interview als auch bei der PK am nächsten Spiel hat er ja stark mit den Tränen kämpfen müssen und hat das auch verbalisiert. Und du hast ihn wirklich angesehen, die Augen haben geglänzt und das hat ihn auf jeden Fall emotional schwer mitgenommen. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, ist das okay, so emotional aufzutreten oder ist so viel Emotionalität schon fast ein bisschen unprofessionell?
Das kommt aus meiner Sicht immer ein bisschen drauf an, welche Person die Person eben ist, die das so kommuniziert. Julian Nagelsmann ist ein Typ, der sein Herz auf der Zunge trägt und der ja auch im Vorfeld zur EM auch, glaube ich, das erste Mal über den Tod seines Vaters auch sehr ausführlich in einem Spiegel-Interview mal gesprochen hat und da auch viele Einblicke auch in sein Seelenleben gegeben hat. Und ich fängt das in Ordnung, wenn du halt so eine Person bist, die das sagt, was sie fühlt. Und das hat er als Bayern-Trainer schon oft getan. Das haben wir auch immer mal kritisiert, dass er vielleicht ab und zu auch zu viel gesagt hat. Okay, ja, geschenkt, aber tendenziell finde ich das eigentlich gut und dann darf diese Emotionalität auch sein. Aus meiner Sicht ist es sogar so, es verbindet ihn ja noch mehr auch mit uns, Fans auch, dass man nicht sagt, okay, ja, Turnier abgehakt, auf zum nächsten, sondern dass man ihm wirklich auch abnimmt und ich glaube ihm das auch, dass er diese Emotionen auch in sich hatte und was sie wirklich für einen Traum hatten, auch als Team, als Mannschaft. Und ja, ich fand das schon auch bemerkenswert und es hat mich auch emotional berührt.
Mich auch. Und gerade wenn er erzählt, bei dieser PK am nächsten Tag, dass nahezu alle Spieler mit Tränen in den Augen da den Homeground verlassen haben, das glaube ich. Und ich meine, wenn du ein empathischer Mensch bist, und das ist er, dann fühlst du das natürlich und dann findest du das einfach todtraurig, dass diese Reise irgendwie zu Ende ist und dieser große Traum dann so geplatzt ist. Und es ist witzig, wenn du dir dann mal anguckst, wie zum Beispiel ein Olaf Scholz direkt nach dem Spiel interviewt wird. Und ich habe mir gedacht, sag mal, in welchem Stadion hast du eigentlich gerade gesessen? Also der hatte ein Grinsen im Gesicht und hat dann darüber fabuliert, was wir für tolle Gastgeber sind. Und ich habe mir gedacht, Alter, also so ein bisschen Mitleiden mit der deutschen Fußballseele wäre da irgendwie angemessen. Ne? Ja, aber es ist halt auch in diesem Fußballkontext, das ist A, Wettbewerb und das ist B, sehr emotional. Und das unterscheidet den Fußball oder überhaupt den Sport dann natürlich auch von anderen gesellschaftlichen Bereichen. Wenn du dir jetzt beispielsweise vorstellst, einen Politiker nach einer verlorenen Wahl, der dasteht und mit den Tränen kämpft. Ja, oder stell dir einen Unternehmensvertreter vor, nach einem großen Aktieneinbruch und der stellt sich vor die Presse und kämpft mit den Tränen. Da wären wir, glaube ich, irritiert. Aber ich denke auch, im Sport ist das legitim und im Zweifel hat ihm das möglicherweise sogar eher genützt als geschadet. Und er hat das ja nicht intendiert. Also er hat sich ja nicht vorgenommen, ich quetsche mir jetzt eine Träne raus, sondern das war einfach echt, es war authentisch. Und das mögen wir ja grundsätzlich immer.
Und erinnere dich mal ein paar Jahre zurück, da hat man doch den Verantwortlichen und den Spielern oft auch vorgeworfen, ja, guck mal, die Nationalmannschaft bedeutet euch doch gar nichts mehr. Ja, ihr seid doch hier Profis und euch wird das Geld hinten reingeschoben und so fürs Land zu spielen, das bedeutet euch ja gar nichts mehr. Genau. Ja, hast du auch gemerkt.
Damit ist die Aussage ist eigentlich
anders.
Ja, genau. Und spannend fand ich übrigens auch bei der PK, dass Nagelsmann ja direkt den Blick auch voraus auf die WM schon gerichtet hat. Ja. Er sagte nämlich, das Traurigste ist, dass eine Heim-EM in meiner Karriere wahrscheinlich auch nicht mehr kommt und auch, dass man 2 Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird. Mhm. Und dann macht er eine künstlerische, schöpferische Pause, schaut sich um und sagt dann mit einem Lachen, die gefällt euch die Aussage, gell? Da werden die Augen alle groß, Wahnsinn. Was soll ich denn sagen? Natürlich wollen wir Weltmeister werden, so wie jede Mannschaft, die an der Quali teilnimmt. Findest du das gut, dass er gleich so kämpferisch vorausblickt auf die WM?
Also ich fand es erstmal witzig, dass er quasi die Headline für die Journalisten und Journalistinnen, die im Raum waren, quasi schon kreiert hat. Ja. Wir wollen Weltmeister werden oder sowas. Und dass er das dann auch mit so einem Augenzwinkern gesagt hat, das fand ich schon einen witzigen Moment. Ja, also ich meine, dass du als Deutschland den Anspruch haben musst, bei einer WM so weit wie möglich zu kommen, das ist sein Anspruch, das ist unser Anspruch, das ist auch der Anspruch der Mannschaft. Von daher, dass man das so formuliert, ist schon in Ordnung. Ich bin nur mal sehr gespannt, wie die Mannschaft auch aussehen wird, weil ich finde schon auch, wenn man das jetzt vielleicht so das Gefühl hat, die Mannschaft hat sich gerade so gefunden, dass wir trotzdem auch vor einem Umbruch stehen. Ja. Und dass viele Säulen, die jetzt auch bei dieser EM wirkliche Säulen waren, im kommenden oder in den kommenden Jahren wegbrechen werden. Was ist mit einem Manuel Neuer? Was ist mit einem Toni Kroos? Wissen wir schon, was mit Toni Kroos ist? Ein Gündogan ist 32 oder 33. Der hat auch 2 Jährchen mehr auf dem Buckel. Ja. Ein Pascal Kroos ist in einem ähnlichen Alter. Ein Andrich ist, glaube ich, 30. Ein Kimmich ist 30 und so weiter. Also ein Füllkrug ist, glaube ich, 31. Also du hast schon viele betagte Spieler auch im
Müller
Team.
Müller ist
sicher auch nicht mehr dabei. Der so als ja auch als der Kommunikator im Team gilt, der auch die verschiedenen Gruppen da zusammenhält, die Rapper und die Jodler. Also, weißt du, wir stehen aus meiner Sicht vor einem größeren Umbruch, was die Nationalmannschaft angeht, als jetzt vor diesem Turnier. Mhm. Und von daher bin ich mal sehr gespannt, wie wir in 2 Jahren bei der WM in den USA, ja. Kanada, Mexiko ja. performen werden. Ja. Aber dass er jetzt auch so mit diesem Blick, ich will jetzt hier nicht und wir gucken mal, nee, sondern dass er das da kämpferisch vorangeht, ja. das ist in Ordnung. Aber ich bin sehr gespannt auf die Mannschaft in 2 Jahren.
Die aber ich glaube, allein auch für die interne Kommunikation musst du das fast machen, weil ich habe mir das direkt auch nach dem Spiel gedacht, wenn ich jetzt Nagelsmann wäre und müsste jetzt in der Kabine da ein paar Worte sagen, dann würde ich das genau so machen und würde sagen, Freunde, die Niederlage, die kann uns nur stärker machen. Ja. Und wir greifen in 2 Jahren wieder an. Und wir haben das oft erlebt in der Vergangenheit, wie krasse Niederlagen dann auch in der Folge große Siege zur Folge hatten. Ne? Wir erinnern uns an die Bayern 99, Manchester Niederlage, dann 2001 Champions League Finale, da Horn verloren und dann im nächsten Jahr die Champions League. Gut, das kann was mit dir machen. Und ich glaube, genau daran sollte man auch appellieren und dann lieber den Blick vorausrichten und zu sagen, das schweißt uns enger zusammen, wir lernen daraus, wir kommen stärker zurück.
Ja.
Also das kann nicht schlecht sein. Oliver Kahn wertete die Aussage von Nagelsmann übrigens als Trotzreaktion. Weiß ich gar nicht, ob das jetzt der Trotz ist, der da aus ihm spricht, aber er sagt, Julian ist so, man darf aber nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ja, well. Also bei letzterem, klar, sollte man grundsätzlich nicht unbedingt immer machen. Aber eine Trotzreaktion ist das, finde ich, eher nicht.
Nee, weiß ich jetzt auch nicht, ob das eine Trotzreaktion ist. Aber du hast es schon richtig gesagt, ja, Blick nach vorne richten. Und ich meine, ein Team, das quasi jetzt ja auch gegen den Europameister ausgeschieden ist, nach 120 Minuten, mit viel Pech.
Ja.
Was sagst du denn da? Ja, also klar, das ist der nächste Schritt. Du willst jetzt diesen Titel holen, keine Frage.
Genau. Und weil wir ein Kommunikationspodcast sind, würde ich zum Schluss gerne noch einen kleinen Kommunikationstipp.
Ja, genau. Das hat dich beschäftigt. Das stimmt.
Das ist so eine Kleinigkeit, aber die wird regelmäßig falsch gemacht.
Finde ich super.
Auch von Julian Nagelsmann. Der hat in seiner letzten PK das gleich 2-mal falsch gemacht. Und zwar geht's um die Verwendung der Worte wie und als. Mhm. Viele Menschen benutzen das Wort wie, wenn sie eigentlich als sagen müssten. Also, vielleicht mal für alle, das Wort als wird verwendet, wenn beim Vergleichen etwas unterschiedlich ist. Und das Wort wie beschreibt, wenn etwas gleich ist. Das heißt, wir sagen, ich bin älter als du und nicht, ich bin älter wie du. Ja? Es heißt, ich bin so groß wie du und ich bin größer als du, aber nicht, ich bin größer wie du. Und was übrigens immer falsch ist, ist die Kombination als wie. Ja, also die Aussage,
so eine hessische Sache,
ich bin älter als wie du, Ist völliger Mumpitz.
Ja.
Wollte ich nur noch mal gesagt haben, weil ich das immer wieder falsch höre. Deswegen, das dürft ihr euch auch gerne merken.
Wie gesagt, hier im Reu-Hessische wird so dieses als wie du gerne mal zusammen verwendet.
Ist leider kein vernünftiges Deutsch.
Ja.
Ja, ihr Lieben, und damit würde ich sagen, beschließen wir auch unsere erste Folge nach der Sommerpause. Es war eine intensive EM und jetzt, ich habe es eingangs schon erwähnt, werden wir ab kommender Woche den Blick wieder vorausrichten, denn es gibt viel zu besprechen. Wir hätten heute gerne schon einiges davon angeschnitten, aber wir haben uns gesagt, wir machen jetzt eine EM-Folge, um wieder reinzukommen, und ab nächste Woche sind wir dann wieder im Tagesgeschehen unterwegs.
Ja. Und da freue ich mich auch drauf, das wird super, weil du hast es schon gesagt, die ein oder andere Transfer-News hat es ja schon gegeben.
Ja,
genau. Von daher, da gucken wir kommende Woche drauf.
Hoffen wir haben nächste Woche auch so schönes Wetter. Bis dahin, bleibt entspannt, bleibt im Schatten und bleibt im Gespräch.
Ciao.
Nils vor, noch ein Tor.